Heute Abend mit unserem Konferenzthema beginnen. Kein geringeres Thema als der Heilsplan Gottes. Da ist es gut, dass wir schon eine wunderbare Gottes Ordnung kennen dürfen, die uns ermöglicht, seltsame Dinge im Ablauf des Weltgeschehens und seltsame Dinge in unserer Bibel göttlicherweise eingeordnet sehen zu können, verstehen zu können. Es ist die einfache, aber gewaltige Ordnung, um die Paulus fleht für uns, uns ermuntert, uns in der Gnade Gottes so fühlen zu lassen, dass wir fähig gemacht sind, zu prüfen, ja zu unterscheiden, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen. Das ist die erste Ebene. Welche Dinge erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Ganz kurz. Das eine biblische, wunderbare Modell für diese Ordnungen im Hause Gottes, beginnend mit der Stiftshütte. Im Vorhof sind die Dinge, jetzt muss ich einmal sagen, die nur dem guten Willen Gottes entsprechen. Wir verstehen es hier schon. Im Heiligtum sind die Dinge zur Darstellung gebracht, die dem Wohlgefälligen und erst dem Allerheiligsten, der unmittelbaren Gegenwart Gottes, des dreimal Heiligen, entsprechen die Dinge, die dem Wohlgefälligen, dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Der Heilsplan Gottes ist nun im Gesamtrahmen unseres Gotteswortes, unserer Bibel, in besonders konzentrierter Zusammenfassung uns geschenkt durch den Apostel, den Gott durch Jesus Christus als den Letzten berufen hat, den ehemaligen Saul von Tarsus. Paulus. Er schreibt an einer Stelle: Ihr habt mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, an dem schon merken können, wie ich eben zuvor nur in kurzem geschrieben habe. Es ist dem Apostel Paulus gegeben, nicht in langen Ausführungen sich zu ergehen, sondern die gewaltigen Gottesordnungen in einer Kürze zu bezeugen, dass, ja, mir geht es meistens so, ich immer in Verlegenheit komme, dass ich heute den Apostel Paulus nicht mehr persönlich fragen kann. Ja, Paulus, so kurz, ja, ich möchte Einzelheiten noch sehen in den Zusammenhängen. Er würde mir antworten, bitte, das, was du wünschest, an den Kurzzeugnissen, die ich von Gott empfangen habe und für die Gemeinde Jesu vorerst zur Verfügung stellen darf, die Einzelheiten, die in den Kurzfassungen meiner Ausführungen verborgen sind, finden sich im gesamten Übrigen der ganzen Bibel, des ganzen Wortes Gottes. Wenn du Einzelheiten kennenlernen willst, dann bitte fange noch einmal vorn an zu lesen und du wirst Antwort finden auf alle deine Fragen, die nun berechtigt sind. So haben wir bei Paulus in konzentriertester, kürzester Form in Bezug auf alle übrigen Schriften in überragender Weise den Heilsplan Gottes vor uns hingestellt, durch den Geist Gottes. Wir denken an das kurze Wort in Römer 11, Vers 36. Wir wissen schon, was da steht. Römer 11, Vers 36. Also letzter Vers in diesem 11. Kapitel. Und ich lese gerade, wie es im Griechischen dasteht. Denn aus ihm heraus und durch ihn und in ihn hinein sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der ganze Heilsplan Gottes in drei Worten sozusagen vor uns. Alles, was existiert, aus Gott heraus, durch Gott getragen und kehrt in Gott selbst zurück, eis auton, in ihn hinein. Nicht nur für ihn, das ist auch etwas, aber da ist seine Schöpfung noch außerhalb von ihm, in ihn hinein. Wir sind nun Erstlinge, wir dürfen schon in Christo sein. Unser Leben ist schon mit Christo verborgen in Gott. Mitten in jenem unzugänglichen Licht, wo niemand zukommt, sind wir schon zu Hause. Völlig verborgen und geborgen. Aus Gott heraus, durch ihn und in Gott hinein ist das All geschaffen. Paulus. Zweiter Zeuge, noch kürzer, in Kolosser 1, letztes Wort im 16. Vers. Kolosser 1, 16. Das All, Tapanta, ist durch ihn und in ihn hinein, wieder eis auton, in ihn hinein geschaffen. Das ganze Programm Gottes in kürzester Form, in einer Vollmacht von Gott, dem Apostel Paulus geschenkt, in einer Vollmacht, die den Anspruch erhebt, göttlicherweise, dass alle übrigen biblischen Zeugnisse sich diesen Gesamtplan ausdrücken, unter und einzuordnen haben. Wenn wir schon Römer 11 beachtet haben, gehört unbedingt der Vers voran dazu. Deshalb habe ich alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, alle zusammen, ohne Ausnahme, auf dass ich mich aller erbarme. Oder wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Zuerst Christus, dann das Ende. Das sind jetzt drei Heilsgruppen, gewaltige Gruppen, die der Zeit nach nacheinander in die Vollerlösung hinein verwandelt werden. Das ist zum Beispiel ein typischer Fall. Werden alle lebendig gemacht, der Erstling Christus, dann die, die sein sind, dann das Ende. Jetzt komme ich und sage Paulus. Aber warum auch so kurz? Da ist ja jeder Punkt voller Fragen. Gewaltiger Fragen, umfassender Fragen, die die Herzen aller Menschen, aller Geschöpfe bewegen. Brennende Fragen melden sich da, nicht? Warum so kurz, Paulus? Bitte schön. Ich stelle Paulus vor, Gott hat mich als Chefarchitekten eingestellt. Denn, wo wir lesen, so habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Lesen wir im Griechen, so habe ich als weiser Architekt, Architekton steht da, den Grund gelegt. Ja. Und der Chefarchitekt von einem riesen Bauvorhaben hat keine Zeit für alle möglichen Detailpläne und Dachrinnen und weiß was für Kleinzeug, sondern der macht, wie wir sagen, den sogenannten großen Wurf mit ein paar Strichen, und alle Techniker und alle Zeichner und alle weiteren Mitarbeiter an einem solchen großen Bau haben sich diesen wenigen Strichen einzuordnen, unterzuordnen, anzupassen. Und das ist nun dem Apostel Paulus gegeben. Warum? Warum ihn? Weil er der Letzte ist, muss er in irgendeiner Weise von Gott zum Ersten gemacht werden. Ihm ist es ja gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Vollkommen abzuschließen als ein Ganzes. Letzte Fragen werden hier beantwortet, Probleme hier gelöst. Nun denken wir noch ein Wort im Buch der Offenbarung, Frage, warum sind wir überhaupt da, das ganze Weltall, Heilsplan. Sehr einfach, um seines Willens wegen, um Gottes Willen wegen, ist alles geschaffen. Ohne jemand vorher zu fragen. Alles geschaffen. Weil Gott es so wollte. Ohne jemand zu fragen, hat er seine ganze gegenwärtige Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Ohne jemand zu fragen. Darf er dann auch ohne jemand zu fragen sich aller erbarmen? Das Ziel dieser Schöpfung und der Wege Gottes lautet, besteht aber in einem Geheimnis des Christus, besteht darin, das ganze Weltall eines Tages in Christo unter ein Haupt organisch zusammengefasst zu haben. Ohne Ausnahme. Nur diesen einen Punkt als Ziel möchten wir festhalten und gleich dazu die Bemerkung hören. Gerichte Gottes sind nie Ziel. Gerichte Gottes sind immer Wege. Das lesen wir gerade in Römer 11. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Das sind die Gerichtswege Gottes. Die sind unausspürbar und unausforschlich, die Gerichte Gottes, ausgerechnet in dieser Weise, dass je unbarmherziger ein Gericht Gottes aussieht, sich darstellt, umso wunderbar ist die Endlösung Gottes in Bezug auf seine Barmherzigkeit genau gegenüber dem furchtbarsten Gerichtsverfallenen. In dieser Weise sind die Gerichtswege Gottes unausforschlich und unausspürbar. Und die gesamte Planung nun hat Gott der Vater vollzogen. Er ist der wirkliche Chefarchitekt. die Ausführung seiner Planungen, also des Vaters, hat er seinem Sohne als Baumeister übertragen. Nicht nur hat Gott durch seinen Sohn alles geschaffen, was Gott geplant hat, sondern nach Hebräer 1, schon Vers 2, ja, Christus, sein Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Zeitalter, die Äonen gemacht hat. Ah. Wer hatte also die Ehre, den ganzen Weltablauf, den ganzen Heilsplan Gottes zeitlich festzulegen? Wer? Der Sohn. Durch den Sohn, hat er die Zeitordnung gemacht. Zum Glück kein anderer. Gott hat in sorgfältigster Planung nach Raum, Zeit und den darin hineingesetzten Lebewesen in sorgfältigster Planung alles entworfen, überlegt, zuvor erforscht, bis und mit den Gedanken der Herzen seiner Geschöpfe erforscht, und nachdem ihm alles klar war, hat er bestimmt, was geschehen darf und was nicht geschehen darf, damit das Ziel, das er sich vorgesetzt hat, bei sich selbst, ohne andere zu fragen, nämlich das Ziel, das All in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen, dass dieses Ziel auch von ihm an Herrlichkeit in Bezug auf alle seine Geschöpfe nicht mehr übertroffen werden kann. Ein einfaches Psalmwort sagt uns, schlagen wir das auf, wenn ich nicht irre, im Psalm 145, dürfte es sein, ja, Elberfelder Vers 13, Luther wahrscheinlich Vers 14. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Gott beherrscht vollkommen bis in den Atomkern und im ganzen Weltall, das Größte und Kleinste, vollkommen. Diesem Reich aller Zeitalter, diesem Reich Gottes, das er der Menschen und Geistwesen, Engel geschaffen hat, die in einer bestimmten Weise wollen können, was sie wollen, aber nicht tun können, was sie wollen, ohne Genehmigung Gottes, dass er diesen weitgehend Raum gelassen hat und sich so weit zurückzieht, dass sie nun schalten und walten können, soweit Gott es ihnen genehmigt hat, nach ihren Entwürfen. Aber alles das hat er in vollkommener Vorausplanung zuvor erforschend erfasst, gekannt. Wir lesen von nicht nur zur Vorbestimmung Gottes, die hat er erst vollzogen, nachdem ihm auch alle Gedankengänge und Entwürfe der Herzen seiner Geschöpfe durch Forschungsarbeit bekannt waren, bilden einen Bestandteil seines Ratschlusses. Und nun ist er der, der sich als Erster das vorgesetzt und getan hat, was Jesus jedem empfiehlt, der im Sinn hat, ein großes Bauwerk durchzuführen. Was sagt Jesus, was empfiehlt er? Also wir Architekten müssen das sowieso machen. Der setzt sich vorher einmal zur Ruhe hin und tut was. Er überschlägt die Kosten, ne? Ob er es vermöge, den Bau, den er geplant hat, so durchzuführen, dass er ihn genau so vollenden kann, wie er es gern hätte. Das hat Jesus. Damit nicht mitten im Bau er feststellen muss, oh weh, mein Vermögen reicht doch nicht aus. Und er vor aller Welt blamiert wäre. Merken wir etwas? Ja. Der Erste, der das gemacht hat, kein Geringerer als unser Gott und Vater, bevor er eine Schöpfung ins Dasein gerufen hat, hat er sich hingesetzt. Sitzt er? Ja. Und der Sohn sitzt zu seiner Rechten. Alles genau geplant, in einer göttlichen, überragenden Weisheit erforscht, festgelegt. Für uns gilt, jeder Strich und jeder Punkt, den wir auf irgendeinen unserer Pläne hinsetzen, muss eine Bedeutung haben. Verstehen wir? Es gibt keinen Punkt und keinen Strich und nichts auf einem Plan des Architekten, was für die Ausführung keine Bedeutung hätte. Gar nichts gibt es da. Das ist eines der Gesetze, dem wir unterworfen sind, gleich von Anfang an. Und von Gott aus ist es auch so. Ja, bitte, fiel je ein Haar von meinem Haupte ohne den Willen unseres himmlischen Vaters? Nein. Ein Sperling vom Dach? Nein. Sind alle Tränen gezählt? Jawohl. Sind die Atomkerne gezählt? Sind die Elektronen gezählt, gewogen, gemessen? Bitte, sagst du mal ja?
Ja.
Jawohl. So, alles geordnet in der Schöpfung Gottes. Entzieht sich seiner Kontrolle, seinem Zuvorwissen und seiner Sicherheit, seinen Bau genau in die vollendete Herrlichkeit zu vollenden, durchzuführen, wie er will, nach seinem Willen. Und nun, es ist jetzt 7:55. Wir hören auf.
8:30 spätestens.
8:30. Danke. Das ganze Weltall nennt das Neue Testament Kosmos. Stellt das Weltall dar in Bezug auf die Ausschmückung, die herrliche Darstellung und die Bewohner des Weltalls. Während der Ausdruck Ökumene heute bekannt in einer bestimmten Abfassung, das neutestamentliche Wort versteht wiederum nichts Geringeres unter Ökumene als das ganze erschaffene Weltall. Und zwar wie Gott das Weltall als Wohnraumgebilde geschaffen hat. Oikos heißt Haus und Ökumene heißt Hausordnung, Anordnung, Raum, Wohnraumanordnung. Wie Gott seine ganze Schöpfung als Wohnräume für Engel und Menschen, für Geister und alle Lebewesen, die er geschaffen hat, als Wohnraum zur Darstellung gebracht hat. Kosmos meint das Gleiche des Weltalls in der Ausschmückung, in der Inneneinrichtung und in der Gestalt der Lebewesen, Engel und Menschen. Nun, Eines wissen wir, dass der Mensch unter allen Geschöpfen Gottes der Zeit nach das letzte Geschöpf ist. Dass längst vorher Geistwesen, Engel da waren. Und wie sie alle dann heißen mögen. Und wie aus einer Stelle des Buches Hiob ersichtlich ist, hat Gott ein Erstlingsgeschöpf geschaffen, das nennt er dort an jener Hiob-Stelle, du bist der Reschit der Wege Gottes, der Erstling der Wege Gottes. Ja. Und zwar als schirmender Cherub eingesetzt zur Verwaltung des Weltalls, später zum Satan geworden. Ich halte mich jetzt an die Art des Apostels Paulus. Wir dürfen ja seine Nachahmer sein, empfiehlt er uns, dass ich jetzt nur in Kürze eine Reihe von Gottesordnungen in seinem Heilsplan aussprechen darf. Dieser schirmende Cherub entweihte seine Heiligtümer, indem sein Herz sich erhob und fiel und sündigte. Als solchen ehrt ihn Gott bis heute noch. Solange dieses böse Zeitalter dauert, hat Satan von unserem Gott immer noch die Ehre als Gott und Fürst dieses Zeitalters dazustehen. Genau das gleiche Wort Gott, griechisch Theos und Fürst Achon. Und Achon ist verwandt mit Ache, mit Anfang, der Erstling der Rede Gottes in Herrlichkeit. Nun, der Mensch war das letzte Geschöpf. Ihn setzte Gott sofort zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände, also über Engel und über Geister und weiß was für Hoheiten und alle, jede Art von Geschöpfen, zum Herrscher. Um der Untreue des ersten Menschen willen, gegenüber Gott, Zeichen der Schlange, Fragezeichen, sollte Gott gesagt haben, ließ der Mensch in sein Herz hineinfallen. Dann war es geschehen. Sollte Gott gesagt haben. Kommt das heute auch noch in Frage? Dass man in Bezug auf Worte in unserer Bibel sagt, sollte Gott gesagt haben. Kommt auch noch in Frage. Kommt auch noch vor. Hat Gott den von ihm bestimmten Herrscher über alles Werk seiner Hände unter die Dienstboten erniedrigt? Sind sie, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister? Ob sie als Cherubim am Thron Gottes dienen oder sogar unseren Menschenkindern hier unten, spielt keine Rolle. Sie sind allzumal dienstbare Geister, die Angeläuer. Du hast ihn, eine Offenbarung Gottes, an den fragenden David, den Mann nach dem Herzen Gottes, wenn ich den Mond anschaue und die Sterne, diese Herrlichkeit des Werkes deiner Hände, was ist nur mit den Menschen, dass du auf ihn Acht hast, hast Zeit dafür, dass du dich seiner annimmst, dass du dich seiner annimmst. Antwort Gottes, ich habe den Menschen für kurze Zeit unter die Götter, Hebräisch, Elohim, erniedrigt. Und diese hohen Engelfürsten, erniedrigt, für kurze Zeit. Also, da hat Gott den Herrscher, den er bestimmt hat, der herrschen soll über alles übrige Werk der Hände Gottes, der ganzen Schöpfung, unter die Dienstboten erniedrigt, unter die Engel. So. Ja. Vielleicht verstehen wir schon an diesem Punkt, ja, wenn es so ist, dass es dann fast nicht anders aussehen kann in der Welt, in der Sichtbaren und Unsichtbaren, als so, wie es aussieht. Salomo sagt, unter zwei oder drei Zuständen ist nicht auszuhalten. Wenn ein Knecht zum König gemacht wird, bitte, wird Jesus Christus als Knecht des Herrn bezeichnet in seiner Niedrigkeitsgestalt.
Jawohl. Das ist der Knecht. Knechtsgestalt. Nahm Knechtsgestalt an. Ließ er sich von der Stellung Knecht zum König machen? Nein. Sogar er hat sich unter das Wort gestellt. Und wenn eine Magd zur Herrin gemacht wird, nicht auszuhalten, verstehen wir ja gut, nicht? Also. Zustände, Umstände, die unerträglich werden. Alles steht trotzdem unter vollkommener Kontrolle und Ordnung Gottes. Nun wissen wir weiter. Gott lässt das Böse in seiner Schöpfung maximal ausreifen. Das Unkraut gleichzeitig mit dem Weizen, das verstehen wir schon von der Sonntagsschule her, muss beides ausreifen bis zur Ernte. Was versteht Jesus, das Wort Gottes, unter dem Begriff Ernte? Er legt es selber aus. Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. So. Wenn also die Bosheit, die Gesetzlosigkeit und die Gottlosigkeit sich heute global so frech breit macht, nicht? Dass nichts mehr dagegen zu machen ist, weder Regierung, noch Polizei, noch Militär, noch Schule, noch Elternhaus. So. Sind wir dann ungefähr so weit, dass das Böse am Ausreifen ist, maximale Ausreif erreicht, dann wissen wir aber auch was. Dann sind wir am Ende dieses Zeitalters angekommen. Die Zeiten der Zeitalter, von denen wir gehört haben, lösen sich eines nach dem anderen ab, haben einen Anfang und eine Vollendung von Gott bestimmt. Der gegenwärtige Zeitlauf, den nennt die Schrift den bösen Äon, das böse Zeitalter, mit voller Ausreife, wie wir gesehen haben. Das Ende dieses Zeitalters nennt Jesus, das ist die Ernte. Jetzt, was sagt unsere Bibel im Alten und Neuen Testament durchgehend unter dem Begriff Ernte? Gewaltige Orientierung. Ein Beispiel. Arthur Muhl, wenn du Einzelheiten wissen willst, dann bitte forsche in der Schrift. Forsche in der Schrift. Bekommst genau Antwort, wo und wie und was du willst. Dann wird am Ende dieses Zeitalters Weizen und Unkraut gleichzeitig geschnitten und dann sortiert, das eine ins Feuer und das andere in die Scheune. Die Gemeinde Jesu, die sein Leib ist und wir Glieder dieses Herrlichkeitsleibes Jesu Christi sein dürfen, bilden, ich rede jetzt, in den Ordnungen der Feste Israels, es sind ja die Feste Gottes, wie Gott sie nennt, sind wir die Erstlingsernte, nämlich die Gerstenernte. Wiederum, was steht da alles von Gerste durch die ganze Schrift? Wenn wir nun in den kommenden Stunden wagen, auch in Bezug auf die Ordnung der Zeitalter, Zeit und Stunde anzupeilen, dann darf ich jetzt, wir haben ja beim Abendbrot gefragt, wer von den Geschwistern ist zum ersten Mal hier? Dann haben wir wie viel gezählt?
20.
Ja, über 20. Ne? Also, dann ist das, was wir hier zu bezeugen haben, etwas in der Hinsicht etwas schwer, aber unser Herr ist nicht in Verlegenheit. Meine Verlegenheit ist seine Gelegenheit, die Sache umso besser zu machen, für jeden, der hier jetzt vielleicht zum ersten Mal hier ist, dass nämlich unser Gotteswort durchgehend immer aus zwei Seiten besteht. Schon die Gesetzestafeln waren beschrieben, jede auf dieser und auf der anderen Seite. Schriftrollen sind beschrieben inwendig und auswendig, haben eine süße Seite und eine bittere Seite. Und so können wir weiterfahren. Und jedes Blatt hat ja ohne weiteres wie viele Seiten? Immer zwei. Eine äußere und eine innere. Eine offenbare und eine verborgene, wenn wir so wollen. Das bedeutet jetzt für uns, wir kennen alle von Kind an, soweit wir da schon Gelegenheit hatten, den Glauben nach erzogen zu werden, wussten wir, dass Jesus selber gesagt hat, Zeit und Stunde zu wissen, ist nicht eure Sache. Ja. Darf ich ja sagen, da gilt nun wieder eine andere Seite im Worte Gottes, die heißt genau, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Und Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Steht das alles geschrieben? Es steht geschrieben. Und so weiter und so weiter. Und der Herr tut nichts. Er habe denn zuvor sein Geheimnis, was sonst niemand weiß, seine Knechten, den Propheten geoffenbart. Vorher geschieht nichts. So, genügt, damit wir schon, wie soll ich sagen, unsere Herzen öffnen können, biblischen Gotteszeugnissen zu lauschen, die für die heutige Zeit von Gott reserviert sind, um geoffenbart zu werden. Erst heute. Warum? Weil die Zeit und Stunde herangekommen ist. Dann offenbart Gott das. Nicht nur wissen wir, weil es einen Staat Israel gibt, dass das Reich Gottes vor der Tür steht, und zwar so weit vor der Tür, dass die gegenwärtige Generation in Israel, das heißt die Jungmannschaft dort, wie damals, nicht vergehen wird, bis das alles geschehen ist, was Jesus gesagt hat, bis und mit seiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Wir beachten, wenn es soweit ist, dass das Ende nicht nur dieses Zeitalters herangekommen ist, sondern wir haben gelernt und werden das nochmal nachdrücklich betonen, dass das Ende unseres gegenwärtigen Zeitalters das gleichzeitige Ende von verschiedensten zeitlichen Anfängen verschiedener Haushaltungen oder Zeitalter darstellt. Wenn es soweit ist, dann ist nicht nur Israel als Nation da, der Feigenbaum, das Holz wird wieder, zeigt Leben, Bewegung, gewinnt Blätter, schlägt aus, nicht nur der Feigenbaum, sondern und alle Bäume, das heißt alle Nationen und alle Stämme und alle Völker regen sich, schlagen auf, alle die Religionen und so weiter. Gewaltige kurze Aussagen in unserem prophetischen Wort, gewaltige, globale, hochaktuelle Erfüllung vor unseren Augen. Denn Jesus sagt, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Bitte, was steht denn alles geschrieben? Wer von uns weiß, was alles geschrieben steht? Nicht mal wir drei. Ne? Ja. Also, wird alles in abgekürzter Weise, was früher zeitlich nacheinander geschah, soweit die Bibel es festhält, geografisch nebeneinander lagern, geschah, war und geschah, ist alles das, was jetzt zur Zeit des Endes dieses Zeitalters global und universal gleichzeitig geschieht. Also keine Kleinigkeiten und Engstirnigkeiten oder kleinkariert oder wie man dem sagen soll, oder müsste? Nein, unser Gotteswort ist Gotteswort. Überragend, erschreckend, wunderbar, großartig. Global, universal, rasch, blitzartig muss alles geschehen können, wenn es soweit ist. Einer redet, die ganze Welt hört. Einer handelt, die ganze Welt sieht. Wir denken an Raumfahrt, Atom, Elektronik, Biologie, Chirurgie und so weiter. Alles Dinge, das ist mir immer wieder neu, gewaltig. Seit Adam, 6000 Jahre lang, pflügt der Mensch mit einem Joch Rinder den Acker. 6000 Jahre lang. in nur wenigen Jahrzehnten, ich bin an einer grafischen Darstellung, ich kann natürlich jetzt die 6000 Jahre lang nicht maßstäblich ausziehen hier, in wenigen Jahrzehnten plötzlich, nach 6000 Jahren, steigt die Kurve senkrecht hinauf und fliegt in den Himmel hinauf. Stimmt's? Die einfachste Technik, ein Flug, ein paar Räder, Gespann, Ochsengespann oder Pferdegespann davor, 6000 Jahre lang. So. Ist das ein Zeitpunkt heute? Oder war es immer so? Nein. Einmalig. Über die Ordnungen der Zeitplanung erwähne ich nur stichwortartig wieder die eine Aussage: Vor Gott sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Tag. Das ist nicht irgendeine, ich habe selber so gedacht, also vor Gott sind unsere langen Zeiten sehr kurz, nicht? Und unsere kurzen Zeiten kann er füllen mit Ewigkeitswerten. Nein, das sind mathematische Gleichungen. Und die sind da, damit Werte eingesetzt werden können, die man sonst nicht wahrnehmen kann. Wenn man eine Formel kennt, muss man sie verstehen. Um was es geht, damit das Gleichgewicht da ist, dann stimmt die Sache. Die 6000 Jahre, dann die 50 Halbjahre, die Nachtwachen, die Generationen, die Einzeltage und so weiter, das sind Gottes Ordnungen, wie sie in unserer Bibel seit Jahrtausenden dastehen, fixiert sind und haben alle göttlichen Modellcharakter, an diesen Modellen, die Gott vor uns hingesetzt hat, können wir die unsichtbaren göttlichen Werte und Ordnungen verstehen lernen. Nach der Staatsgründung Israels, wir kommen jetzt abschließend in unsere Gegenwart, nach der Staatsgründung Israels ist das Ende dieses Zeitalters herangekommen. Nach einem Wort Jesu in Matthäus 24 und Lukas 21 bedeutete der Erste Weltkrieg den Übergang von seiner Aussage: Solange keine Weltkriege da sind, kein Weltkrieg erscheint global, solange ist das Ende dieses Zeitalters noch nicht gekommen. Erst wenn Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich sich erheben wird, Weltkrieg, dann ist beginnen damit die Geburtswehen des Endes dieses Zeitalters. Der Staat Israel als Geburtswehenertrag des Zweiten Weltkrieges steht da. Nun, in dem, was wir alle wissen, wie es um uns herum auf dem ganzen Erdenrund aussieht, darf ich nur das eine jetzt sagen: Ist es köstlich und einmalig, mit menschlicher Weise unglaublich, was wir an hochaktueller Orientierung aus unseren biblischen Schriften entnehmen konnten bis jetzt und nicht mehr erschrecken müssten, wenn es nächstens eine globale Katastrophe gäbe. Die sehen wir eingeordnet im prophetischen Wort und wissen nicht nur, dass Gott es zuletzt doch noch gut macht, sondern welche Dinge geordnet im prophetischen Wort. Dass wir an hochaktueller Orientierung aus unseren biblischen Schriften entnehmen konnten bis jetzt und nicht mehr erschrecken müssten, wenn es nächstens eine globale Katastrophe gäbe. Die sehen wir eingeordnet im prophetischen Wort und wissen nicht nur, dass Gott es zuletzt doch noch gut macht, sondern welche Dinge sich ablösend eine genau gottgegebene Reihenfolge aufweisen und was die Inhalte sind und so weiter. Ich schließe mit einem Wort des Apostels Paulus an Timotheus. Beachte, was ich dir sage. Das sage ich jetzt besonders auch wieder den Jungen unter uns. Beachte, was ich dir sage. Das durfte ich als Jüngling, nachdem ich zum Glauben kam, oder als junger Mann, beachten. Beachte, was ich dir sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Ist das eine Verheißung? Also in welchen Dingen nicht? Was behält der Herr uns vor? Gar nicht. Bitte, zugreifen. Glauben. Bitten um Weisheit. Es wird gegeben. Und Antwort auf Fragen, Lösung der Probleme, eine Ruhe Gottes ist uns geschenkt. Dem Apostel Paulus, da wir die Gnade haben, in solcher Weise uns zusammenzufinden, mitten in den Unheimlichkeiten des Weltgeschehens, einen Blick tun dürfen, unter dem gegebenen Thema Heilsplan Gottes, dürfen wir es wagen, uns mit Dingen zusammenhängen, dem gewaltigen Heilsplane Gottes zu befassen, die eben gerade nicht gewöhnlich oder selbstverständlich oder das etwas sind, sondern die heikel sind. Heikel, wenn wir wollen, gefährlich an sie heranzugehen, aber deshalb wollen wir es tun, dürfen wir es tun, weil es sich gerade um die brennendsten Herzensfragen handelt. Stichwortartig, da lesen wir im Gesamtablauf des Heilsplans Gottes von einer Zuvorbestimmung Gottes, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens. Ja bitte, wer sind wir? Und dann werden wir eines Tages noch vor Gericht gestellt, nicht? Nachdem Gott alles zuvorbestimmt hat, was geschehen soll. Ist das eine heikle Sache? Sehr. Zuvorbestimmung und Gericht. Wie kam das Böse in die Welt? Hat ein Geschöpf, sei es Engel oder Mensch, überhaupt einen freien Willen? Ist da von einem Willen oder gar einem freien Willen überhaupt noch, kann da noch die Rede sein? Er verstockt, wen er will, und begnadet, wenn er will. Was kann der Verstockte dafür, wenn er von Gott verstockt wird? Was kann der Begnadete dafür, wenn er begnadigt wird? Sind das heikle Dinge?
Ja.
Aber brennende Herzensfragen. Wenn man, solange wir in diesem Fragenkomplex und diesen Problemen nicht innerlich zur Ruhe kommen, können wir unmöglich innerlich zur Ruhe kommen. Ein wunderbarer Weisheitsspruch. Aber wenn wir uns schon befleißigen, unter dem Wohlgefallen Gottes uns bewegen wollen und darin uns befleißigen, dann gilt es, in welcher Richtung nur für uns. So befleißiget euch nun, dann denkt auch der fromme Mensch, aha, also die Hände gespuckt, ran an die Arbeit, nicht? Wenn wir uns befleißigen. Nein. So befleißiget euch nun, in seine Ruhe einzugehen. Gleich wie er, Gott selbst, in seine Ruhe eingegangen ist, zur Ruhe gekommen ist von allen seinen Werken. So. Ein eigenartiger Fleiß, nicht? Wir haben gestern beginnen dürfen mit Römer 11, dem letzten Vers, denn aus ihm heraus und durch ihn und in ihn hinein sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Vers 32, denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben, den Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Eines ist sicher, das Ziel Gottes ist festgelegt. Das letzte Wort hat die Gnade in ausstrahlender Barmherzigkeit und sonst nichts. Nun, das sind die kurzen Zeugnisse, wie sie dem Chefarchitekten Gottes, dem Apostel Paulus, übermittelt worden sind. Unter diese Aussagen, haben wir gehört, haben sich alle übrigen Zeugnisse der ganzen Bibel als Gottes Wort ein- und unterzuordnen. Es ist dem Paulus, dem Apostel Paulus gegeben, das gesamte Wort Gottes zu ergänzen, vollständig zu machen. Mir ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, abschließend, in der Weise, dass nur durch meinen Dienst, allein durch die Gnade Gottes, die Dinge nun bezeugt werden, die unbedingt nötig sind, damit die Bibel als Wort Gottes das Vollmaß erreicht habe. Und zwar genau die Probleme gelöst sind durch diese Zeugnisse, die wir jetzt eben angesprochen haben. Weiter, wenn es dem Apostel Paulus gegeben ist, das Wort Gottes zu ergänzen, ist dann sein Dienst für sich allein gesehen überhaupt lebensfähig? Antwort: Nein. Antwort: Nein. Ich kann ja nur wann von einer Ergänzung sprechen? Wenn etwas vorhanden ist, das der Ergänzung bedarf. Was ist die Ergänzung ohne das Vorhandene? Nichts. Und was ist das Vorhandene ohne die Ergänzung? Auch nichts. Wenn schon unter Gesetz gilt, ich rede jetzt bildlich, wenn ich von 1000 Geboten, Satzungen des Gesetzes 999 halte und strauchle, versage, übertrete nur eines von 1000, wie ist dann die Rechtslage nach dem Gesetz? Dann bin ich das ganze Gesetz schuldig. Ist das klar? Jawohl. Und nun ist auf der Seite der Gnade die Sache noch heiliger, noch ernster. Gnade ist nur wann Gnade? Wenn es nichts mehr anderes gibt als Gnade. Aber auch gar keine Forderung. Nichts ist etwas. Beachten wir bei der Gelegenheit einmal die neunfache Buntfarbigkeit der einen Frucht des Geistes. Finden wir da nur einen, zum Beispiel nur einen Gedanken oder einen Anflug von Gericht oder Strafe oder Zorn oder das etwas? Frucht des Geistes? Bitte? Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue und so weiter. Was sind das für Eigenschaften? Was sind das für Werte Gottes? Frucht des Geistes. Gar nichts von dem. Alles wesenhafte Bestandteile der Gnade. Alles. Nur Gnade. Dürfen wir uns auf diese vollkommene Stellung der Gnade Gottes berufen? Ohne jede Bedingung. Bedingungslos. Wir kommen ja von Weihnachten her, wo man so Geschenke gemacht hat. Angenommen, ich habe meiner Frau, ich habe gemerkt, meine Frau, die hätte gern so gern mal so das und das. Ne? Gut, ich habe mir das angeschafft, um meiner Frau dieses von ihr sehr erwünschte Geschenk überreichen zu können. Ich sage, ja, meine liebe Hilda, da hast du das Gewünschte, ich gebe dir das unter der Bedingung, das. Das haben wir ja nicht. Gott hat uns in Christo wie viel Prozent geschenkt? Jawohl. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Mit welchen Bedingungen? Aha, bitte jetzt, gell? Wenn das schon im Menschenleben unmöglich ist oder eine blöde Sache wäre, nicht? Dann ist Geschenk kein Geschenk mehr. Der kleinsten Bedingung. Gnade. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Ja, also, wenn das so ist, dass Gott einfach alle zusammen, jeden auf seine Weise, jedes Volk auf seine Weise und jede Schöpfungsart nach ihrer Art in den Unglauben eingeschlossen hat, was können die dafür? Antwort, biblisch gesehen, sehr viel. Sehr viel. Aber jetzt, wie soll das zugehen? Wie soll das zugehen? Lassen wir uns erinnern an eine Aussage im ersten Kapitel des Kolosserbriefes. Wir haben das schon im Gebet gehört heute Vormittag. Vers 9 und folgende. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens, würde mir schon genügen. Erfüllt sein mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Was würde dann noch fehlen, wenn ich erfüllt wäre? Nichts. Würde mir schon genügen. Jetzt geht es aber weiter. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt zu sein mit dem Willen Gottes. Wir haben gehört, der gute Wille Gottes hat alles genehmigt, was geschieht, hat für gut gefunden, dass es für kurze Zeit geschieht. Aber wohlgefallen hat er keines dran. Kann uns das auch passieren im Menschenleben? Da, wie viel Enkel hast du?
26.
Ein mehr als ich. Wenn wir mal zusammenkommen mit unserer Siebschaft, nicht? Dann müssen wir ein Hotel mieten, nicht? Also, Hast einen deiner Burschen auch mal übers Knie genommen?
Gewiss.
Was?
Gewiss?
Gewiss?
Ja.
Die ist noch gewisser möglich, nicht? Das heißt, ich habe es gelegentlich für gut gefunden, einer meiner Burschen übers Knie zu nehmen. So. Aber wohlgefallen haben wir nichts dran gehabt, nicht? Vollkommene Sache war es auch nicht. Haben wir verstanden?
Ja.
Aha. Aha. Gut. Ist schon eine Bresche geschlagen. Nun. Wie soll das zugehen? Diese Frage, liebe Geschwister, dürfen wir bei solchen heiklen Problemen und Fragenkomplexen, die die Bibel stellt, ich stelle jetzt die Frage bei der Gelegenheit, welches Buch in der ganzen Weltliteratur kann die oder übertrifft die Bibel in Bezug auf Fragen aufwerfen und Probleme stellen beim Lesen? Welches Buch kann die Bibel übertreffen? Aha. Einmalig. Ich füge noch schnell ein Wort hinzu, ist etwas gewagt, aber da dürfen wir wagemutig sein. Ich sage, normalerweise ist es so, dass wenigstens die Fachleute irgendeiner wissenschaftlichen Abhandlung, die schriftlich vorliegt, dass wenigstens die Fachleute den Text verstehen. Nicht? Das ist doch normal. Wie heißen aber die Fachleute in Bezug auf die Literatur der Bibel?
Theologen.
Die Fachleute. Das sind die Theologen, nicht? Und doch die Fachleute. Ja, wer hat jetzt das? Nun. Hier gilt nun, dass sogar die Fachleute selbst zugestehen, hier ist etliches schwer zu verstehen, nicht? Ich nehme dann mal einen ganz positiven, den Petrus, nicht? Wie euch unser geliebter Bruder Paul geschrieben hat, wovon etliche Dinge schwer zu verstehen sind. Petrus, sehr fein. Dann aber, was gibt es in den Augen unserer Fachleute punkto Glauben und Erkenntnis Gottes, also Theologen, in Bezug auf die Beurteilung der Bibel für dunkle Stellen in der Bibel? Mehr ärgert man sich an dem, was da steht, als dass man es versteht. Ganz eigenartig. Nun, noch einmal, erfüllt sollen wir sein mit der Erkenntnis seines Willens, aber nicht so schlank weg, sondern in aller Weisheit. Es braucht also die gesamte Summe göttlicher Weisheit, um den Willen Gottes erkennen zu können, und noch in geistlicher, mit geistlichem Verständnis. So, und jetzt kommt was. Wir halten es umgekehrt und werden umgekehrt belehrt. Erst wenn wir erfüllt sind mit dem ganzen Willen Gottes, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, sind wir erst fähig, haben wir die Voraussetzung, um des Herrn würdig wandeln zu können. Und wir Frommen möchten immer gern zuerst würdig wandeln können, nicht wahr? Und dann die hohe Erkenntnis ist uns zu hoch, Kenntnis sowieso bläht auf, also Wissen bläht auf, also ist mir am wohlsten, wenn ich nichts weiß, und so weiter und so weiter. Nein. Würdig wandeln können wir erst dann. Sonst können wir eiferer für unseren Gott und Herrn sein und ihm Herzeleid über Herzeleid bereiten. Gibt es so etwas in der Bibel? Bitte? Eifer mit Unverstand, ja, aber Herzeleid, um Herzeleid bereiten, aus Eifer für jemanden, den Betreffenden gegenüber? Das ist denkbar oder auch vorhanden, aber wo steht das geschrieben? Das war die wiederholte Klage Davids, des Mannes nach dem Herzen Gottes. Er hatte drei prächtige Feldherren, die ihr Leben jederzeit für ihren Herrn, König David, eingesetzt haben. Sie eiferten für ihren König David. Wunderbar an für sich. Er klagt aber, alle drei waren Söhne der Zeruja, hatten eine Mutter. Ihr Söhne der Zeruja, ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. So. Ist das möglich auch Gott gegenüber? Dass man Eifer haben kann für Gott und weiß, wie eifern für Gott und ihm Herzeleid über Herzeleid bereiten, solange als man sein Herz nicht kennt. Solange. Und um das geht es in unseren Stunden und Tagen hier. Das Herz unseres Gottes kennenzulernen, um uns überhaupt befleißigen zu können, in diese Ruhe Gottes eingehen zu können. Einzugehen. Dann greifen wir ein Thema als erstes heraus. Zuvorbestimmung. Ja, das hat der Gott wann vorgenommen? Vor Grundlegung der Welt. An diesen Ausdruck kommen wir auch noch näher heran, was das heißt, Grundlegung der Welt. Da habe ich in Bezug auf Zuvorbestimmung Gottes und dann die gegenüberstehende Frage, ja, wie steht es dann mit einer Willensbetätigung von Seiten der Geschöpfe, wenn Gott alles zuvor bestimmt hat, ein prächtiges schriftliches Stück, das das Problem uns so richtig lebendig machen kann, habe ich hier herausgeschrieben. Ist es doch mehr als problematisch, ob die Behauptung, dass der menschliche Wille frei und bloß von der verstandesmäßigen Erkenntnis gelenkt sei, gegenwärtig noch aufrecht erhalten werden könne. Es ist doch mehr als problematisch. Der große Kampf um die Willensfreiheit ist freilich von den Philosophen und Psychologen ebenso wenig eindeutig entschieden worden wie vorher von protestantischen und katholischen Theologen. Ob es überhaupt einen Willen gäbe, inwieweit dieser frei sein könne und was unter einer solchen Freiheit zu verstehen sei, das alles erscheint heute weniger geklärt denn je. Es erscheint als sinnwidrige Fragestellung, ein Scheinproblem, das das menschliche Denken jahrhundertelang genarrt hat. So. Also, ist das Evangelium? Nein. Aber prächtige Darstellung der Situation. Ich werde eben erinnert, ein Mathematikstudent, der kam in unsere Versammlungen und so weiter, der hat bekannt, ja, ich darf das nun mal sagen, ich habe dieses Problem in Bibliotheken, sei es bei Luther und, geprüft, erforscht und so weiter. Genau, er kam zu dem Resultat. So. Dann war es an einer Arosa-Konferenz und da lag mein Büchlein auf, Entwürfe des Herzens. Und da sagt er, wie ich das gelesen habe, waren alle Fragen und Probleme gelöst. Liegt oben auf. Ich bin ein schlechter Kaufmann, wer mich kennt. Ich habe es das nur gesagt, weil das in den Zusammenhang gehört. Nicht aus dem und dem Grund persönlicher Art, sondern einfach, weil Gott mir innerlich um dieser Probleme willen, die die Bibel stellt, keine Ruhe gelassen hat, bis ich kapitulierend vor diesen Fragen und Problemen gesagt habe: Herr, also offensichtlich willst du nicht, dass diese Fragen und Probleme in diesem Leben schon beantwortet und gelöst werden. Habe ich kapituliert. Warte ich halt. Ne? So. Kaum hatte ich so kapituliert, fielen mir dies und jenes und Worte zerstreut an verschiedenen Bibelstellen, aber wo? Vorerst nur wo? In welchem Teil der Bibel auf? Da merkst du, auf. Da liegt die Sache. In den Sprüchen Salomos. Ein bekannter bibelkundiger Ausleger, der hat die Sprüche Salomos wie folgt beurteilt: Sie sind eine praktische Anweisung fürs tägliche Leben. Da habe ich gestutzt. Ich sage, jeder Spruch in den Sprüchen Salomos bedeutet für den gläubigen Schriftforscher jeder Spruch einen kleinen, feinen Tresorschlüssel. Und wenn er den von durch die Gnade Gottes in den Griff bekommen hat, dann kann er mit Leichtigkeit verborgene Schätze der Weisheit Gottes erschließen. Mit Leichtigkeit. Ein Wort Salomos dazu: Hat er sein Werkzeug, seine Axt nicht geschliffen, dann muss er sich umso mehr anstrengen. Große Weisheit, nicht? Die Weisheit aber vermag, die schwersten Probleme mit Leichtigkeit zu öffnen, zu erklären. Stimmt's?
Weil sie immer scharf ist.
Weil sie immer, aber. Denn wenn wir bei unseren Radiogeräten darauf achten, dass die Trennschärfe möglichst vollkommen ist, nicht? Die Trennschärfe des Wortes Gottes und der Weisheit Gottes ist vollkommen. So. Gilt es, das Wort der Wahrheit richtig zu schneiden, ja. Die Trennschärfe zu erkennen, ja. In mathematischer Präzision. Wenn wir anders an die Schrift herantreten, dürfen wir gar nicht erwarten, dass der Geist Gottes uns Antwort gibt oder Probleme löst. Fragen wir uns zur Vorbestimmung durch die ganze Schöpfung, der Wille Gottes, Wille der Geschöpfe und dann noch Gericht. Ja. Wir können diese Dinge schön, ruhig in dem Schriftchen nachlesen. Es ist mir aber Herzensanliegen, diese Dinge noch durch die Gnade Gottes so lebendig bezeugen zu können, dass wir beim Nachlesen, wenn wir dann wollen, nur noch erinnert werden als Bestätigung zur Verwurzelung dieser göttlichen Ordnungen in unseren Herzen, damit die Dinge dann zu unserem geistlichen Besitz werden. Dann erst können wir davon weitergeben, nicht wahr? Solange wir sagen müssten, der Bruder Schirmacher hat gesagt oder der Bruder Muhl hat gesagt, nicht, ist das nur entlehnt, nicht? Und damit können wir keine Brechen schlagen in die Reihen der feindlichen Phalanx. Also, Sprüche 16, Vers 1. Das war Nummer 1, wo Gott mich nach meiner Kapitulation in diesem Leben, komme ich überhaupt nicht zur Klarheit, warten wir aufs zukünftige Leben. Sprüche 16, Vers 1. Da muss ich gleich bekennen, was ich beim Lesen dieses einen Spruches gedacht habe. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen Sache. Schon die Antwort der Zunge aber kommt von Jehova. Wisst ihr, was ich da gedacht habe? Umgekehrt wäre auch gefahren. Was? Das, was ich daher plappere, das kommt vom Herrn. Und das, was da mein Herz bewegt, das ist jetzt meine Sache. Habt ihr Verständnis für meine Frechheit, so zu denken? Ja, dann habe ich mich natürlich sofort geschämt. Genau, das hat umgekehrt auch gefahren. Dann habe ich natürlich zuerst an Salomo gedacht und dann als das ist der göttliche Weisheit. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen. Aber die Antwort der Zunge kommt von Jehova. Bevor wir näher darauf eingehen, lesen wir noch den 9. Vers. Dieser 9. Vers ist zu einem Spruch der ganzen Menschheit geworden. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Kennen wir von Kindesbeinen auf. Bitte? Aber nicht der Mensch nur, sondern das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Aber Jehova lenkt seine Schritte links, rechts, geradeaus, rückwärts und so weiter. Ja, was gilt jetzt? Was gilt jetzt? Beides. Beides. Aber brauchst jetzt ein bisschen geistliches Verständnis? Brauchst du ein wenig Weisheit? Ja, nicht nur ein wenig. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber Jehova lenkt seine Schritte. Noch ein drittes Wort, Vers 33. Das Los wird in den Busen geworfen, aber all seine Entscheidung kommt von Jehova. Nicht? Wir wissen ja, in Israel nach dem Gesetz wurde das Los geworfen und dann wussten die das Los werfenden Führer oder Fürsten oder Priester genau, was jetzt da herauskommt, ist nun der Wille Gottes. Dabei die Loskugeln, die da geworfen wurden, im Busen da drin, nicht? Im hohen priesterlichen Gewand. Tumim und Purim, ja, die wurden, wie sagt man denen, per Zufall, nicht wahr, kommt dann was raus, nach unserem Begriffen? Nein, ist genau das, was jetzt Gott will. Wieder eigenartige Worte. Ein anderes Wort heißt, alle Wege eines Mannes sind in seinen Augen gerechtfertigt, der Herr aber prüft was? Die Herzen. Der Herr aber prüft die Herzen, erforscht die Herzen. Warum? Weil die Vorgänge in unserem Herzen Wissenssache sind. Unsere Sache. Sache des Geschöpfes. Also wo setzt Gott an, wenn er beurteilt? Wo? Schlagen wir ein Wort auf, wir kommen auf diese Sprüche zurück. Jesaja 11. Jesaja 11. Wenn unser Herr richtet. Vers 3. Sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Und er, Als Christus steht da vor uns, die Verse voran. Er, Christus, wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. So. Sowohl unsere menschlichen Richter als englische Richter, versteht ihr mein Englisch? Wenn Engel richten, sind auf diese beiden Dinge angewiesen, um überhaupt einigermaßen ein Urteil sprechen zu können. Er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen. Unsere Richter müssen sehen, was sie aus den Akten ersehen können oder am Tatort sehen, wahrnehmen können. Erstens. Zweitens sind sie darauf angewiesen, was ihre Ohren von Zeugenaussagen hören. So. Das sind die beiden Voraussetzungen geschöpflicher Richter. Und der Schöpfer selber, wenn er selber richtet, bitte, betone, wenn er selber richtet, verzichtet nicht nur grundsätzlich, sondern vollkommen auf beides. Ja, wie kann er dann noch richten? Was haben wir gelesen? Berufung Davids. Was ist dem Samuel passiert? Vom Ältesten der Brüder Davids bis zum Jüngsten vor ihm haben alle dem Samuel imponiert. Der Älteste, großartig, saftigen König. Aber der Zweite, nein, der Fünfte und Sechste, Siebte nicht.